grüße euch ganz herzlich in Jesu Namen und bin froh, wieder nach einem Jahr bei euch zu sein. Ich freue mich, dass es euch gut geht als Gemeinde. Daniel ist jetzt ein Jahr im Dienst hier. Ich weiß, von dem wir noch eingesetzt haben vor gut einem Jahr. Ich bin froh, dass es vorwärts geht in eurer Mitte und dass der Herr euch segnet und gute Zeiten schenkt. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört und es gibt sowas wie die dunkle Nacht der Seele. Es ist unverständlich, durch was wir manchmal gehen und man versteht Gott nicht, man fühlt sich unverstanden, man weiß nicht, was jetzt passiert. Man fühlt sich ganz in der Luft, wie verlassen. Aber es gibt ein Lied auch mitten in der Nacht. Gott schenkt uns manchmal ein Lied mitten in der Trübsal, mitten in auswegslosen Situationen. Mitten Paulus und Silas. Und mit der Nacht lobten sie Gott und priesen Gott. Sie waren angebunden. Sie waren in Ketten. Aber sie priesen Gott und lobten ihn. Und dann hat Gott eingegriffen. Plötzlich hat Gott gewirkt. Halleluja. Plötzlich geschahen Dinge, die wir menschlich nicht einmal ausdenken könnten. Aber jetzt war Gott auf dem Plan. Und so ist es auch in unserem Leben. Ich wünsche euch so viele Erfahrungen, wo ihr erlebt, dass Gott mitten in der Dunkelheit hineinkommt und dann kommt auch sein Licht hinein. Plötzlich sehen wir weiter. Ich kann auch laut reden, so laut, dass ihr das Ding gar nicht braucht, aber wenn ihr aufnehmen wollt, wenn ihr es anders sind, oder vielleicht ich will nicht zu laut sein. Deshalb, ich finde, es ist empfindlich. Ich möchte Gottes Wort lesen heute Morgen. Ihr habt verstanden, wir haben miteinander auch das Abendmahl. Aus Lukas Kapitel 23 lese ich einen Abschnitt, Lukas 23 von Vers 26 bis 33. Gottes Wort aus Lukas 23. Wir sind in der Passionszeit und wollen uns erinnern daran, was unser Herr auf Golgatha für uns getan hat. Und das ist auch mein Thema heute Morgen, Golgatha. Als sie Jesus hinausführten, Lukas 23, 26, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich um zu ihnen und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fahrt auf uns und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Amen. Golgatha. Kurz etwas zu dem Hintergrund. Ich möchte zum Kontext ein paar Worte sagen und dann möchte ich zeigen, dass Golgatha eine geschichtliche Tatsache ist, aber Golgatha ist auch eine geografische Tatsache. Und vielleicht als Höhepunkt möchten wir sehen, Golgatha ist eine Möglichkeit für alle Menschen. Eine offene Tür für alle Menschen. Halleluja. Zuerst zum Hintergrund und zum Kontext. Jesus musste sein Kreuz selbst tragen, steht hier. Und Johannes 19, 17 berichtet uns darüber, wie Jesus sein Kreuz trug, als die römischen Soldaten bewog, Simon von Kyrene zu zwingen, das Kreuz Jesu jetzt plötzlich zu tragen, der gerade vom Feld kam, wissen wir nicht, das wird verschwiegen. Manche vermuten, Jesus brach zusammen, aber es steht nirgends in der Bibel. Man kann auch nicht lesen irgendwo, dass Simon von Kyrene Jesus gekannt hätte, was auch eine Möglichkeit wäre, dass er sich sofort als starker Mann bereit erklärt hat, Jesus, der unter seinem Kreuz hier zusammenbrach, das Kreuz zu tragen. Auf jeden Fall haben sie ihn aufgefordert, trag dieses Kreuz. Und er trug es, er wehrt sich nicht, er trägt Jesu Kreuz. Und dann sagt Lukas, dass eine große Volksmenge noch da war. Und viele Frauen waren da. Man kann sehen, wie Lukas es berichtet. Es ist eine schöne, echte Menschlichkeit, das ist in dieser Erzählung drin. Es ist eine besondere Stelle. Lukas ist auch der vier Evangelisten, der am meisten über die Frauen, die Jesus nachfolgt, schreibt. Und auch hier bemerkt er, dass Jesus diese Frauen, die weinten, die mit Tränen ihm folgen. Man sieht, sie haben Mitleid mit Jesus. Jesus erkennt ihr Mitleid, anerkennt es auch und spricht direkt zu dieser Frauen. Weinet über euch und über euch selbst, weint nicht über mich. Er meint damit nicht die zwei anderen, die mit ihm auch gekreuzigt werden, sonst würde er sagen, weint nicht über uns. Aber er sagt ganz klar, weint nicht über mich, damit wird doch gezeigt, die Frauen hatten mit Jesus Mitleid, sie kannten Jesus, waren wahrscheinlich Jüngerinnen, die da in dieser Menge folgten und wollten sehen, was dem Herrn jetzt, was mit ihm geschieht. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Es ist so tiefgehend, man könnte über dieses Wort den ganzen Morgen sprechen. Aber Jesus sagt hier einen ganz besonderen Gedanken. Er spricht das kommende Gericht aus. Er weissagt über ein Gericht, das über Jerusalem einbrechen wird. Und er spricht hier vom Gericht, das kommen wird. Er sagt, wenn sie dieses am grünen Holz tun, was wird dann am dürren werden? Jesus, der wie ein Gemeindeverbrecher hier gekreuzigt werden soll, vergleicht sich selbst mit dem grünen Holz. Aber die Bevölkerung Jerusalems vergleicht er mit trockenem Holz, das für das Gericht aufbewahrt, für das Feuer aufbewahrt wird. Und der Richterplatz, zu dem Jesus hingeführt wurde oder wird, heißt auf Hebräisch Golgatha, Schädelstätte. Johannes 19 sagt es noch deutlicher, dass dieser Ort Golgatha hieß auf Hebräisch. In besonderer Weise wird das Sterben an das Sterben Jesu hier erinnert. Auf Golgatha stirbt der Gerechte für die Ungerechten. Und wie furchtbar ist doch das Geschehen in Gethsemane schon. Da wo Jesus hing und kämpft im Gebet und durchher nicht aufgefallen wäre. Dort hat er schon mächtig gekämpft und die ganze Hölle war gegen ihn, dass er aufgibt, dass er nicht den Weg des Kreuzes geht, aber Jesus geht diesen Weg. Er ruft aus, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und so stärkt ihn auch ein Engel, sagt Lukas, und er geht diesen Weg. Dort in Gethsemane, in diesem Todeskampf, ringt Jesus für uns, für dich und mich, für alle Menschen, für die Seele aller Menschen. Und er gibt nicht auf. Er glaubt und er geht siegreich hervor, auch wenn es jetzt erst ans Kreuz geht. Ohne Kreuz keine Krone. Auch für uns. Unser Leben geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Amen. Wir wollen gerne direkt zur Herrlichkeit. Aber es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Sie haben nichts gehört. Ich weiß nicht, was ihr glaubt. Okay. Aber jetzt, wenn wir zu Golgatha kommen, Geschwister, wenn wir auch vor dem Tisch des Herrn stehen, lasst uns daran denken an diesen Morgen. Golgatha.
Vater ein wunderbares Wort gesprochen, Golgatha, eine geschichtliche Tatsache. Manche versuchen, Golgatha zu vertuschen. Aber Golgatha ist das dramatischste Geschehen in der Geschichte überhaupt. Christi Tod am Kreuz ist keine fromme Legende, Erzählung, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde. Nein, Golgatha ist eine geschichtliche Tatsache. Es hat sich ereignet. Es wird uns berichtet. Es hat sich so ereignet. Der Tod Christi geschah an einem bestimmten Ort auf Golgatha. Und an einem bestimmten Tag. Es gab ein Datum dafür. Und der Apostel Petrus sagt, Jesus war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen. Und um unsertrieben ist am Ende der Zeit erschienen. Er ist dazu ausersehen, dass er das Lamm wird, das geschlachtet wird. Paulus schreibt an die Galater, alles aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn aus. Da kam Jesus in die Welt. Golgatha ist wirklich geschehen. Golgatha zu leugnen, würde bedeuten, die großen Taten Gottes zu leugnen. Aber Golgatha ist eine geschichtliche Tatsache. Wer von uns würde den Mauerfall von Berlin leugnen? Und ich war dort, habe dort gewohnt, nicht weit davon, aber auch wenn ich nicht dort war, habe ich es gehört, gesehen. Im Fernsehen konnte man sehen. Ich habe es gesehen, wo nur Teile der Wände weggebrochen waren. Aber heute findest du ja die Mauer nicht. Du musst dein Kind sagen, hier war die Mauer. Es ist alles zu, es sind manche Zeichen da. Heute musst du es erklären, wo es war. Wer von uns würde sagen, das ist alles Quatsch, das hat nicht stattgefunden. Aber Golgatha ist noch viel, viel, viel wichtiger. Golgatha ist eine geschichtliche Tatsache. Aber mehr als das, Golgatha ist auch eine geografische Tatsache. Mit journalistischer Genauigkeit berichten uns die vier Evangelien von einem bestimmten Ort. Diese Ort, diese Schädelstätte, man hat sich gefragt, in unseren Tagen, warum nennt man ihn Golgatha? Ist es wegen dem Aussehen dieses Bergs, wo Jesus gekreuzigt wurde, diese Schädelstätte? Er sieht so aus wie ein Schädel, wenn ich jetzt, ich habe so gesehen, wenn wir in unserem Land, sieht so aus, wenn zwei Augen wären, wie ein Schädel, der Berg sieht so aus, immer noch. Wenn alles war so, manche glauben, dass es wegen dem Aussehen des Berges so heißt. Aber genau wissen wir es nicht. Die Bibel berichtet uns über die Orte, wo Jesus lebte. Nicht nur über Golgatha, alle Orte, wo er gewandert hat. Jesu Leben wird in den Evangelien ständig verbunden mit Orten. Und so können wir gar nicht predigen über Jesus, ohne dass wir über Bethlehem predigen, wo er geboren wurde, ohne dass wir über Ägypten und Ägypten erwähnen, wohin er geflohen ist, als Herodes die Babys tötete, die unter 2 Jahren waren. Ohne Galiläa. Er ist aufgewachsen in Galiläa, getauft an dem Jordan. Also ich sehe überall die Orte. Er ist hinaus in die Wüste Judas. 40 Tage hat er dort gefastet. Dort wurde versucht vom Teufel. Kam zurück nach Galiläa, dort fing er seinen Dienst an, kam nach Kana, das erste Wunder, die er getan hat. Also überall finde ich Orte, die erwähnt werden, geografische Angaben. Oder er wird abgelehnt in eine Gegend genannt Galiläa. Geh von uns, haben sie gesagt. Bitte geh von hier weg, weil ihre Schweine ins Meer gestürzt sind durch die Legionen von Dämonen, die aus diesem Mann herausfuhren. Und wir lesen später, er hat gelitten in Gethsemane. Er wurde gefangen genommen an einem Ort genannt Kidrontal, gerichtet, ausgepeitscht. An einem Ort genannt Gabata, gezwungen sein Kreuz zu tragen, auf der Via Dolorosa, auferweckt von einem Ort, wo man ihn beerdigt hat, das Grab, das sogar geliehen war von jemand. Und dann aufgenommen in den Himmel vom Ölberg aus. Aber ganz besonders wird festgehalten, wo er starb. Er starb, gekreuzigt wurde er an einem Ort genannt. sondern wir wissen, er kommt wieder. Er ist nicht in den Himmel gegangen, einfach um Abstand von dieser Erde zu nehmen. Und heute klagen viele Gott an und sagen, ja, wenn er wirklich so ist, wie er sagt, er verzieht sich da in sein schöner Himmel und wir hier auf der Erde haben nur Chaos, Leid, ein Not nach dem anderen. Ein Not nach dem anderen. Und es kann doch nicht wahr sein, und sie verklagen Gott und klagen Gott an und schimpfen über Gott. Und sind zu blind zu sehen, eigentlich hat sich Gott nicht verzogen im schönen Himmel, in seinem schönen Heimat im Himmel, sondern er kam auf die Erde. Schon längst hat er seinen Sohn gesandt, um für die Menschheit zu sterben. Halleluja. Schon längst hat er sich eingemischt, um die Not zu lindern, um Hoffnungslosen Hoffnung zu geben, Gebundene frei zu machen, Menschen zu retten, die in der Sünde versinken. Aber die Menschheit ist blind dafür. Man schimpft über Gott, weil er nicht die Not verhindert. Aber eigentlich will man von ihm nichts wissen. Golgatha ist eine geschichtliche Tatsache, aber auch eine geografische Tatsache. Du kannst Jesus nicht kennen, ohne den Garten Gethsemane, ohne zu wissen, wie er dort ringt im Gebet, ohne Golgatha. Jeder Mensch muss nach Golgatha. Jeder Mensch muss nach Golgatha. Golgatha ist immer noch wirksam. Das Wort vom Kreuz wirkt immer noch. Es rettet immer noch. Es befreit immer noch. Jesu Blut ist immer noch wirksam. Halleluja. Es ist Kraft im Blut der Jesu. Immer noch fallen Lasten auf Golgatha. Früher, vor 30 Jahren, weil wir geredet haben, Leute gesungen, lassen Sie fallen auf Golgatha. Jesus ist immer noch da. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, auf jeden Fall ist ein schönes Lied. Lassen Sie fallen auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Lassen Sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer da. Er ist auch heute da. Lassen Sie fallen immer noch auf Golgatha. Wir müssen nach Golgatha immer wieder neu Jesus begegnen, da wo er sein Leben für uns gab. Aber es geht weiter. Golgatha ist nicht nur eine geschichtliche, eine geografische Tatsache. Für mich das Allerschönste, Golgatha ist Gottes Möglichkeit für alle Menschen, alle Zeiten, auch für uns hier in Wahr, ist Gottes Möglichkeit. Egal wie weit der Mensch ohne Gott gekommen ist, wie weit er abgefallen ist von Gott. Golgatha ist eine offene Tür. Da ist die Erlösung möglich. Da ist Vergebung, Wiederherstellung, Erneuerung möglich. Befreiung möglich, Heilung möglich. Halleluja. Er trug unsere Sünden, sieht Jesaja von Jesus 700 Jahre vorher. Sieht er den gekreuzigten Herrn, der unsere Krankheit, unsere Sünden hinaufträgt auf das Kreuz. Golgatha ist Gottes Möglichkeit für alle Menschen. Auf Golgatha ist deine Befreiung geschehen, deine Rettung geschehen. Sünde ist der Leute Verderben, sagt die Bibel. Wir alle mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir können nicht von uns aus überhaupt zu Gott kommen. Unsere Sünde steht zwischen uns und Gott. Wir brauchen Vergebung. Wir müssen nach Golgatha. Doch Golgatha ist deine Erlösung geschehen. Hast du es in Anspruch genommen? Lebst du darin? Auf Golgatha ist deine Heilung geschehen. Er trug auch unsere Krankheiten, wenn wir sie im Glauben empfangen können. Gott kann dich jetzt heilen, wenn du glaubst und vertraust. Kann es dir jetzt geschehen im Namen Jesu. Krankheit ist die Folge des Sündenfalls. Krankheit gehört als Erscheinungsbild zur gegenwärtigen Welt. Christen werden krank, manchmal genauso wie andere Menschen. Unser Leib ist anfällig. Krankenheilung ist aber ein Zeichen, dass Gott zu uns gekommen ist. Dass das Reich Gottes zu uns gekommen ist. Also ich nehme einfach einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht, was ich kann. Golgatha so berührt, Gott, jemand beim ersten Mal beten. Das ist einfach wunderbar. Manchmal sind das sogar Menschen, die neu zum Glauben kamen. Du betest mit ihnen und sie werden geheilt. Und manchmal kommen Leute jahrelang und beten für ihre Krankheit. Lasst uns einfach glauben. Wir als Pfingstgemeinde glauben, dass Gott immer noch heilt. Dass göttliche Heilung Tatsache ist, erlebbar ist. Wir haben einen lebendigen Gott. Für ihn ist kein Problem zu heilen. Letztes Jahr am 7. Juni, ich kann mich nicht heute erinnern, ich habe einen Exerschuss gehabt. Ich habe mich so bewegt wie ein Behinderter. Ehrlich, ich konnte kaum ins Auto steigen. Montag war das, ein Montag. Und ich ging zum Gebet. Wir haben Gebet in der Gemeinde, eigentlich die Jugend hatte gebetet, aber ich bin auch hin. Und dann knieten sie sich wieder, ich kann mich nicht hinknien. Ich habe so mich festhalten müssen. So hinknien, ehrlich. Und Schmerz hatte ich. Manchmal habe ich gelacht, aber ich habe dann die Beine so, ich wusste nicht, was ich mache. Also, das war so komisch, schrecklich. Weil man ist nicht gewohnt an einen behinderten Zustand, wenn man sich normal bewegen kann. Aber wisst ihr, wir haben gebetet und plötzlich spürte ich eine Wärme, wie ein Strahl der Wärme ging durch meinen Körper. Und noch einmal, und noch einmal. Und dann habe ich mich bewegt, ich spürte nichts mehr da. Und aufgestanden habe mich bewegt. Und seit dann habe ich keine Schmerzen bis heute. Schon wunderbar. Klar, es kann auch weggehen mit Medizin und wer weiß was manchmal. Aber ich habe richtig erlebt hier, Gott kann uns sofort berühren. Er kann seine Herrlichkeit offenbaren. Krankheit wird es erst in der Neue Welt, im Reich Gottes nicht geben, in der Herrlichkeit. In dieser Zeit gibt es noch Krankheit. Deshalb müssen wir beten und glauben. Und lasst uns einfach, was Jesus verheißen hat, wenn wir glauben, dann dürfen wir im Glauben auch Heilung erleben. Golgatha ist mehr als Geschichte, mehr als Geografie. Golgatha ist Gottes Möglichkeit für dich. Egal, was uns in Not wird, so weit sogar gehen. Golgatha ist die Antwort. Die Römer waren Profis darin, wie sie Menschen kreuzigen. Wir wissen aus der Geschichte, sie haben manchmal bei Feldzügen Hunderte, manchmal sogar Tausende gekreuzigt. Alle Bäume gefährdet, die ganze Gegend Leute gekreuzigt. Und manchmal, man weiß es aus alter Literatur, manchmal waren die Menschen, die gekreuzigt wurden, richtig frech und haben geflucht, bevor sie nicht mehr weitergekommen haben. Böses von sich gegeben, haben manchmal alle verflucht und gespuckt und dann liegen sie so halb tot da und sind gestorben. Auf jeden Fall, hier bei Jesus sind auch die Soldaten. Der römische Hauptmann wahrscheinlich wartet auf Jesus. Wird er aufrufen? Wir haben von ihm gehört. Er ist ein Heiliger, er ist der Sohn Gottes. Mal sehen, wie er stirbt. Wird er genauso wie die anderen fluchen? Aber es kam kein Fluch von seinem Mund. Es kam kein Fluch. Sie können noch so lange warten. Von Jesus kommt nichts Negatives, kein Fluch. Der eine Räuber fängt an zu spotten. Und greift Jesus an. Und der andere macht mit zuerst, wenn wir alle vier Evangelien lesen. Und dann geht er in sich und sagt, Mensch, der Mann ist besonders. Er ist etwas Besonderes. Er sagt zu seinem Kollegen, bist du verrückt? Wir sind gerecht hier. Wir sind gerecht verurteilt. Aber diese hat nichts gemacht. Sie warten auf Fluch von Jesus. Es kommt kein Fluch. Das Gegenteil eigentlich. Die ersten Worte, die kommen, sind, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die anderen fluchen, alle fluchen, aber Jesus flucht nicht. Er betet, das war ein Wort, ich fürbitte für seine Feuerwehrknechte. Dann kommt ein anderes Wort, ein Wort der Verheißung an den Übergang, dass er dann zu Jesus sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Antwortet Jesus, er flucht nicht. Er antwortet, er sorgt sich um die Seele. Das andere, der mit ihm stirbt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann kommt der Wort der Fürsorge an seine Mutter. Jesus spricht Johannes an, der einzige Jünger, der unter dem Kreuz ist. Von den Jüngern, die Frauen waren noch dabei. Johannes ist der einzige Jünger, er sagt zu Johannes, siehe deine Mutter und weist auf Maria hin. Das wird uns erklärt, besonders im Johannes-Evangelium 19. siehe deine Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und dann kommt eine tiefe Seelenfrage oder eine Frage von der Seele Jesu an seinen Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch das war kein Fluch. Alle sieben Worte, wenn wir sie durchlesen, ist kein Fluch. Jesus setzt sich von ganzem Herzen ein. Und dann vielleicht ein Ausdruck der körperlichen Leidens Jesus. Er stirbt, der für die Sünde der Menschheit ist gehorsam, diesen schweren Weg zu gehen, der ruft mich, dürstet. Und er holt wieder menschlich was ihm sein Durst stillen, aber das war nicht der Fall. Mit Essig kann man seinen Durst nicht stillen. Und dann kommt ein Wort des Sieges. Es ist vollbracht. Halleluja. Und dann ruft Jesus laut. Lukas berichtet uns, dass er seinen Geist dem Vater übergibt. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann verschied er. Jesus stirbt nicht von Schwäche, er hängt nicht da und stirbt an Schwäche. Er stirbt um sein eigenes Befehl. Halleluja. Wunderbar. Er stirbt nicht an Schwäche wie die anderen beiden. Vergebung der Sünde ist möglich auf Golgatha. Golgatha ist die Antwort. Lasst uns immer wieder an Jesus denken, besonders heute, wenn wir Abendmahl sind, denken wir daran, wie er sich für uns hingegeben hat. Jedes Mal, wenn wir das Mahl nehmen, verkündigen wir sein Tod, sagt der Apostel Paulus. Das größte Problem ist die Sünde. Nicht Politik ist unser Problem, nicht Finanzen, nicht Rassenhass, all das ist vorhanden. Aber unser größtes Problem ist was anderes. Es ist wirklich nicht das, was die Menschen uns das Problem nennen. Die Sünde ist es. Die Sünde verbirgt uns. Die Sünde trennt uns von Gott. Und deshalb brauchen wir Golgatha, damit Vergebung geschieht. Damit Jesus seine Vergebung schenken kann. Jesus beschuldigt niemand auf Golgatha. Er sagt nicht, ihr seid schuld, dass ich hier gelandet bin. Er sagt nicht sein Jüngern, wasch alle, was seid ihr alle, kommt her, versteckt euch nicht dahinter den Bäumen. Er schimpft über niemand. Sie sind alle davongelaufen, haben ihr Leben gebannt, aber er fängt nicht menschlich an. Jesus beschuldigt niemand. Er starb an unserer Stadt, berichtet uns das Neue Testament. Er starb für uns, an unserer Stelle. Und er starb nicht nur als König, er ist König. Halleluja. Er ist König auch heute. Wir predigen ihn als den, der König über alles ist. Er ist der Herr über alles. Halleluja. Und wir lesen in Johannes, dass bei seiner Kreuzigung Pilatus angeordnet hat, dass man ein Tafel schreibt. Auf Hebräisch, auf Lateinisch, auf Griechisch. Und hat bevor er das draufgeschrieben wird, König der Juden. Man kann Jesus nichts anheften oder nachweisen oder für etwas ihn beschuldigen. Man kann nur eine Bekanntgabe machen über sein Kreuz, ein Schild hinhängen. König der Juden. Halleluja. Und das auf Hebräisch, auf Lateinisch, auf Griechisch. Warum in drei Sprachen, habe ich mich gefragt. Vielleicht in Hebräisch, damit es klar wird, Religion rettet keinen Menschen. Auf Griechisch, damit es klar wird. Christus bist, beweise es, indem du herabsteigst und bei uns befreist. Der andere straft ihn und er gibt ihm sich. Doch heute sehen wir, die Menschen sind genauso. Wie Lukas berichtet, dann wurde es dunkel, mitten am Tag. Die Natur hat gestreikt, die Sonne hat gestreikt. Plötzlich hat die Sonne nicht mehr gestrahlt. Es wird dunkel und gerade die Wissenschaftler versuchen, das zu erklären, wie das passiert. Aber die Natur erkennt, das ist ja unser Schöpfer, der gerade getötet wird und reagiert. Mitten am Tag wird es dunkel, richtig dunkel, 3 Stunden lang. Das war ein Wunder für mich. Das war ein Zeichen, wirklich, dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, der Herr, der Schöpfer der Welt. Halleluja. Was ist die Anwendung für uns, bevor wir zum Tisch des Herrn kommen? Vergebung ist auf Golgatha möglich. Es strömt Vergebung von Golgatha immer noch. Immer noch. Deine Zukunft fängt auf Golgatha an. Nicht die 20, 30 oder was weiß ich wo. Auf Golgatha fängt unser Leben an in Wirklichkeit. Geistliches Leben fängt immer auf Golgatha an. Lege dein Leben in Gottes Hand. Stelle dich auf Gottes Seite. Menschen können uns ausfallen, verachten und über uns sagen, was sie wollen. Aber Gott wird zu uns stehen, wenn wir das tun. Menschen sind oft total daneben. Ist dein Herz voller Sorgen, voller Schmerz, voller Not, bedrückt? Bring es Jesus. Komm nach Golgatha. Golgatha ist eine geschichtliche Tatsache. Ich habe gesagt, es ist auch eine geografische Tatsache. Aber noch mehr, Golgatha ist Gottes Möglichkeit für dich, für mich, für jeden von uns. Egal wie weit du bist von Golgatha, komm. Komm im Namen Jesus, komm im Glauben. Golgatha öffnet die Tür zur Erlösung, die Tür zur Heilung, zur Wiederherstellung in unser Leben. Golgatha ist die Antwort. Halleluja. Preis sei Gott für Golgatha, für diese Möglichkeit, den Neubeginns, der Erfahrung mit Gott. Golgatha ist Gottes Möglichkeit für uns Menschen. Jesus starb nicht als Kriminelle, er starb als König. Als König, als Erlöser, als der Herr aller Herren. Er stirbt auf seinen eigenen Befehl hin. Das Kreuz kann ihn nicht halten, die Nägel halten ihn nicht. Wie schön, er kann nicht gehalten werden. Er ist der Einzige, der für 3 Tage sein Grab leiht und wieder aufersteht. Halleluja. Und so können wir ihn verkündigen heute als den Herrn, den König aller Könige, der wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Aber Golgatha, da fängt alles an. Ohne Golgatha gibt es kein weißes Leben, kein Entrückung, kein neues Leben. Auf Golgatha fängt es an. Der Tod Jesu war kein Unfall. Es war absolut notwendig, damit wir erlöst werden können. Preisen wir, dafür müssen wir uns aufstehen und Gott die Ehre geben. Noch nie hat jemand so geglaubt. Lass uns aufstehen. Noch nie hat jemand so geglaubt, der auf Golgatha Jesus geglaubt hat. Er stand vor Gott. Er glaubte und siegte. Halleluja. Noch nie hat jemand so einen vollkommenen Sieg erreicht oder erworben. Noch nie so einen großen Glauben bewiesen. Deshalb lasst uns ihn preisen für Golgatha, bevor wir miteinander das Abendmahl nehmen. Danke, Herr. Danke für Golgatha. Es hat dich gelohnt, zusammenzubringen, wahrscheinlich. Vielleicht für ein einzelner Beter. Da möchte Gott danken. Für Golgatha. Für Jesus, der dahin ging. Der dich erlöst hat. Deinen Namen eingetragen hat im Buch des Lebens. Von Peter, die Einzelnen. Wir haben es ja extra groß gepredigt, dass wir beten können.